alles geklappt und unsere Mali ist dann zur Welt gekommen und sie hat volle Lebensenergie wie ihre zwei älteren Brüder. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das ist Mali, jetzt mittlerweile 3,5 Jahre, sie wird jetzt schon 4. Das ist Wahnsinn, die Zeit verfliegt, wir werden älter, ihr Lieben. Man glaubt es kaum. Genau, und das nächste Bild, das ist meine Family. Genau, da sind wir gerade Eis essen in diesem Jahr, wo das denn wieder möglich wurde. Ne? Einfach mal wieder raus, mit irgendwo hinzugehen. Genau, ja. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich hier sein darf. Und bevor ich weiter reingehe, ich habe mir fest vorgenommen, egal wo ich hinkomme, wenn ich die Möglichkeit habe, in anderen Gemeinden zu sprechen, ich möchte den Leiter und die Pastoren ehren. Und Thomas und Heike, ich möchte euch ehren für euren Dienst. Insbesondere auch den letzten Jahre seit der Pandemie. Es ist sehr hart, sehr schwer für viele in vielen Gemeinden. Es ist sehr herausfordernd. Aber als ich zu euch gekommen bin, Heike, ich habe dein Strahlen gesehen, deine strahlenden Augen. Und Thomas, deine Zuversicht, eure, wie ihr einfach Gemeinde lebt, ihr Gemeinde liebt, wie ihr Jesus liebt. Danke, dass ihr solche Vorbilder seid in dieser Zeit. Gemeindereich Gottes braucht solche Vorbilder wie euch. Und ich möchte euch einfach danken für eure Treue, auch andere Leiter hier in der Gemeinde. Und danke, dass es euch gibt. Und ich glaube, so Leute wie euch braucht das Land viel mehr. Und es wird Dinge auch verändern, die Gemeinden und in unserem Land. Von daher, ja, danke euch für euren Dienst. Als Männer hatten wir gestern Abend schon einen sehr intensiven Abend und wie gesagt, ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe Oliver Bulling mitgebracht aus meiner Gemeinde und ja, Olli wird später noch ein kurzes Zeugnis erzählen. Ihr habt mir ein sehr spannendes Thema gegeben, Gemeinde im Aufbruch. Und ich glaube, fast jeder wünscht sich, dass seine eigene Gemeinde einen Aufbruch erlebt. Amen. Und besonders in diesen Tagen, in denen wir leben, und wenn man sich mal so die Gemeindelandschaft anschaut, und ich durfte in letzter Zeit ein bisschen rumkommen, und das sage ich ganz selbstkritisch, ihr Lieben, dann braucht die Gemeinde ganz dringend einen Aufbruch. Ganz dringend. Viele Gemeinden erleben in diesen Tagen aber eher einen Einbruch. Aber lasst uns nicht zu entmutigt sein. Jesus ist noch lange nicht fertig mit seiner Gemeinde. Er hat zu Petrus nämlich Folgendes gesagt in Matthäus 16, Vers 18. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Auch wenn wir in diesen Tagen erleben, wie das Totenreich um sich schlägt, wir brauchen nicht entmutigt sein, weil Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und vielleicht liegt darin auch ein Problem. Vielleicht haben wir uns in der Vergangenheit zu sehr auf unsere Kraft verlassen, zu sehr auf unsere Weisheit. Und das möchte ich auch ganz selbstkritisch sagen. Wie oft und wie sehr habe ich mich auf meine Weisheit, auf meine Stärke, auf meine Kraft, auf meine Ideen verlassen? Jesus sagt, er wird seine Gemeinde bauen. Und wenn er seine Gemeinde bauen wird, dann sagt er, dann wird das gesamte Totenreich nicht stärker sein als seine Gemeinde. Und ich möchte dich einladen, dir das mal heute Morgen auf der Zunge zergehen zu lassen. Nicht nur irgendein Bonbon, sondern diese Wahrheit. Gemeinde bist du und ich. Und Jesus sagt, wenn ich anfange, dich zu bauen, wenn ich anfange, in dein Leben reinzuwirken, dann wird die geballte Power der Hölle dir nichts anhaben können. Hast du schon mal erlebt, so gefühlt, dass die Hölle über dich einbricht? Schon mal erlebt, oder? Und Jesus sagt, wenn ich dich baue, im Kontext von Beziehungen und Gemeinschaften und einer lokalen Gemeinde wird diese ganze geballte Power, die dort gegen dich sich aufsteht, nicht so mächtig sein wie meine Braut. Und ich finde es so wichtig. Jesus wird daher seiner Gemeinde einen Aufbruch schenken. Es gibt keine andere Option. Es gibt keine andere Option. Es gibt nur diese Option. Aber was bedeutet eigentlich ein Aufbruch? Und sind wir uns auch, und glauben wir wirklich, dass jeder in einer Gemeinde einen Aufbruch möchte? Manchmal passieren Dinge in Gemeinden, die sehen nicht erst zunächst nicht aus wie ein Aufbruch. Und in den letzten 2 Jahren haben wir das insbesondere erlebt, dass viele Dinge wie ein Zerbruch aussehen. Und auch wir haben das erlebt. Da, wo Aufbrüche waren, da, wo Gemeindewachstum waren, plötzlich brechen Leute weg, plötzlich kommen Leute nicht. Plötzlich sind die Reihen leer und du fragst dich, was ist los? Dinge fangen an zu zerbrechen. Aber ich habe in der letzten Zeit wieder neu festgestellt, Zerbruch ist für Gott und war und ist und wird auch niemals ein Hindernis sein, niemals ein Grund für neue Aufbrüche. Manchmal ist ein Zerbruch die Voraussetzung für einen Aufbruch. Manchmal müssen Dinge in uns zerbrechen und ich glaube, Gott lässt es auch zu, dass in uns Leitern, uns Pastoren, unsere Vorstellung, unsere Träume, unser Ego zerbricht, dass wir uns endlich anfangen, auf ihn zu fokussieren und sagen, Herr, bau du dein Reich und nicht ich mein Reich. Manchmal ist ein Zerbruch die Voraussetzung für einen Aufbruch. Und interessant ist, William MacDonald schreibt in einem Buch, dass in unserer Welt zerbrochene Dinge ihren Wert verlieren. Sie werden weggeworfen, Gläser, Teller, Möbel, Handys. Was kannst du schon mit einem Handy, was total zerbrochen ist? Kannst du nichts anfangen. Weg, nächstes. Aber er schreibt weiter. Aber in der geistlichen Welt ist es genau umgekehrt. Zerbrochene Dinge sind wertvoll. Zerbrochene Menschen offenbaren die Schönheit und die Macht Gottes. Ein Aufbruch bedeutet auch immer ein Verlassen der Komfortzone. Ein Aufbruch bedeutet, eingefahrene Gewohnheiten und Muster zu lassen und neue Lebensgewohnheiten zu entwickeln. Ein Aufbruch bedeutet, neue Wege zu gehen und diese konsequent weiterzugehen. Und ich denke, das fehlt uns manchmal, dieses konsequent Weitergehen. Nicht jeder, und das haben wir bestimmt schon erlebt, und das werden wir auch in Zukunft erleben, nicht jeder ist bereit für einen Aufbruch. Weil ein Aufbruch bedeutet, Dinge zu lassen, die Gott nicht gefallen. Aber diejenigen, die bereit sind für einen Aufbruch, die werden einen Aufbruch erleben. Weil wenn wir Gott erlauben, in unser Leben Gott zu sein und nicht wir ihn erklären, wie er zu sein hat, ihr Lieben, damit beginnt es, Gottesfurcht braucht unser Land. Und als ich für diesen Gottesdienst betete und mich vorbereitete, hat mich Gott gefragt, Gott, wo zeig mir doch eine Gemeinde, die einen Aufbruch erlebte, jetzt nicht in der Kirchengeschichte, nicht in unserem Umfeld, sondern in der Bibel. Wo finden wir eine Gemeinde mit einem Aufbruch? Und relativ schnell führt er mich in die Gemeinde, die erste Gemeinde, die entstanden ist. Und Gott gab uns hier ein Bild und ein Beispiel eines Aufbruchs, einer Gemeinde, die seit 2000 Jahren Menschen inspiriert, mobilisiert und motiviert. Und wir brauchen Bilder, wir brauchen Vorbilder. Und ich habe mich gefragt, was können wir lernen von der Gemeinde, der ersten Gemeinde, die es überhaupt gab in dieser Welt? Der erste Aufbruch, den es überhaupt gab. Was können wir davon lernen? Und es ist so viel. Deswegen hat Gott mir heute gesagt, der Gottesdienst heute geht 4 Stunden. Nein, keine Angst. Aber ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, Gott, was würde passieren, wenn ein Aufbruch an einem Gottesdienst passieren würde und wir stundenlang in der Anbetung stehen würden? Wie sieht ein Aufbruch aus? In der die erste Gemeinde, die ihren ersten Aufbruch erlebte, war die neu entstandene Gemeinde in Apostelgeschichte 2. Und wir lesen dort Folgendes. Ich möchte ein bisschen ausholen, einfach ein bisschen uns mit reinzunehmen. Hier steht ab Vers 37, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus aber antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch von diesen Generationen, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Wumm, eine Megachurch ist entstanden. Sie nahmen stetig, die Elberfelder spricht von Verharren, an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Die Apostel verbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zu Mahlfeiern in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeit ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Gott, ich bitte dich, wenn ich jetzt in diesen Text reingehe, dass du uns hilfst, das zu erfassen und dass wir anfangen, das zu glauben, dass wir anfangen und das zu erwarten für unser persönliches Leben, dass du Dinge verändern möchtest, Herr. Herr, lass es nicht meine Worte sein, sondern deine übernatürlichen Worte, die du in uns hineinpflanzt, Herr. Und dass sie in uns Glauben freisetzen, und einfach eine neue Erwartung für den Aufbruch, nach dem wir uns alle sehnen. Amen. Stell dir mal vor, du wärst bei dieser Geburtsstunde der Gemeinde dabei gewesen. Ich glaube, viele Christen haben sich irgendwann mal schon mal gewünscht, so in diesem Moment dabei zu sein. 120 Leute werden plötzlich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Plötzlich fängt ein einfacher Mann, ein einfacher Fischer an zu sprechen, zu predigen und 3000 Leute bekehren sich. Das Ergebnis war, dass 3000 Menschen anfingen, sich jeden Tag zu treffen. 3000 Taufen in den nächsten Tagen. Also ganz ehrlich, wenn du 3000 Taufen machst, dann brauchst du danach 2 Wochen Urlaub. Hey, das geht auf den Arm. Ich habe auch mal ein paar Taufen, ein paar mehr gehabt. Ich spürte meinen Arm, 3000. Hey, da schaffst du nicht. Es geschahen Zeichen und Wunder, täglich bekehrten sich Menschen. Und die Kraft des Heiligen Geistes war so stark, dass Menschen gekommen sind und sogar Geld dafür bezahlt haben, dass sie diese Kraft auch empfangen können. Natürlich ist das schräg, zu kommen und dafür Geld zu bezahlen. Aber merken wir, was passiert ist. Da war ein Aufbruch. Ein Aufbruch, wie er im Buche steht, wortwörtlich. Ein Aufbruch, nach dem sich viele sehnen und sich viele wünschen. Und bei der Vorbereitung und den letzten Wochen sagt mir Gott immer wieder, die Zeit des Träumens und des Wünschens ist vorbei. Es gibt nämlich ganz konkrete Dinge, die wir tun können, damit ein Aufbruch passiert. In Vers 42 heißt es, sie verharrten aber. Das Wort verharren kannst du auch mit treu übersetzen. Und es meint, es wird im Sinne von beharrlich an etwas festhalten beschrieben. Beharrlich oder beständig an etwas festhalten. Und genau das meint es hier. Wenn du einem Kind ein Eis versprichst, das Kind wird dich beharrlich daran erinnern, dass es ein Eis kriegt. Da kann kommen, was will. Ich habe 3 Kinder. Ich habe manche Versprechungen gegeben. Und sie stehen auf der Matte und sagen, Papa, dein Versprechen. Sie halten beharrlich daran fest. Wenn ein Sportler für Olympia trainiert, wird er das Ziel nur erreichen, wenn er beharrlich trainiert. Wir haben Freunde, die fahren jedes Jahr 19 Stunden mit 3 kleinen Kindern im Auto in den Urlaub. Als sie mir das erzählt, ich kann immer nur den Kopf schütteln. Ich bewundere sie. Du kannst das nur schaffen, wenn du eine klare Vision hast von deinem Ziel. Und wenn du beharrlich daran festhältst und wenn du Ausdauer setzt, wenn du beharrst, denn sonst schaffst du es nicht, mit 3 kleinen Kindern 19 Stunden im Auto ans Ziel zu kommen. Das ist unmöglich. Und die Gemeinde in der Apostelgeschichte, und ich fand das hochinteressant. Wir sehen in der Apostelgeschichte ein Wirken des Heiligen Geistes, was es so vorher nicht gegeben hat. Und wir suchen danach. Aber die Gemeinde in der Apostelgeschichte ruhte sich nicht auf dieses Wirken aus. Nach dem Motto, oh, der Heilige Geist wirkt ja. Und wir neigen manchmal dazu, wir pfingstlich charismatischen Gemeinden und Leute sagen, wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Natürlich brauchen wir mehr, aber wir können auch was dafür tun. Und die Gemeinde in der Apostelgeschichte kooperierte mit ihm. Sie überließen ihm nicht einfach den Aufbruch, sie übernahmen Verantwortung. Ein Aufbruch wird uns nicht nur vom Himmel geschenkt, wir müssen hartnäckig an ihm festhalten. Natürlich ist ein echter geistlicher Aufbruch nur etwas, was Gott schenken kann. Ein echter geistlicher Aufbruch, den kann nur Gott schenken. Aber er tut es nie ohne Zusammenarbeit mit hingegebenen Leuten. Die 120 Leute warteten in Obersaal beharrlich auf das Kommen des Heiligen Geistes. Sie hörten nicht auf zu beten, sie erwarteten ihn. Jesus hat es versprochen, so nach dem Motto, wie meine Kinder das Eis erwarten. Jesus, du hast gesagt, der Heilige Geist kommt. Ich will ihn. Und schaut, Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Und dann in Apostelgeschichte 2, Vers 1 lesen wir, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte seine Gemeinde in die Fähigkeit des Verharrens führen. Verharren ist eine geistliche Superwaffe. Die Fähigkeit, sich zu verharren in die richtigen Dinge, ist der wichtigste Schlüssel für einen geistlichen Aufbruch und Durchbruch. Und wir sehen das in der Kirchengeschichte, wir sehen das vielleicht in unserem eigenen Leben, wir sehen das bei Menschen. Wenn Menschen anfangen, sich zu verharren in Gott, in seine Verheißung, in die Dinge, in die richtigen Dinge, passieren Aufbrüche, passieren Durchbrüche. Amen? Und die Gemeinde der Endzeit wird eine hartnäckige Gemeinde sein. Die Gemeinde der Endzeit wird eine Gemeinde sein, die verharrend ist. Die Gemeinde der Endzeit wird treu sein. Die Gemeinde der Endzeit wird gewaltig sein, ihr Lieben. Und die Gemeinde in Apostelgeschichte 2 verharrte nicht in irgendwelchen Dingen, in irgendwelchen Programmen. Sie verharrte in ganz bestimmten Dingen. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass sie genauso stehen, wie sie dort stehen. Denn das ist vom Heiligen Geist inspiriert. Sie verharrten in der Lehre. In Gemeinschaft miteinander, in Gemeinschaft untereinander, mit Jesus und in den Gebeten. Wir fangen an in der Lehre. Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Interessant ist, die Apostel fingen sofort damit an, die Neubekehrten mit den Wahrheiten und Prinzipien des Reiches Gottes vertraut zu machen. Sie stärkten die Christen dadurch und so wurde gleich das richtige, stabile Fundament gelegt. Und meine Beobachtung ist, dass viele Christen kein Fundament haben. Kein festes Fundament. Sogar, und das ist das Erschreckende, und ich habe das in meinem Leben auch in den letzten Monaten festgestellt, sogar langjährige Christen haben Bereiche, wo kein Fundament ist. Vor kurzem hörte ich von jemandem, und ich war schockiert. Ein christlicher Leiter der über viele Jahre in einem christlichen Leiterschafts-, in einer christlichen Schule für Leiter gelehrt hat, war Dozent dort, hat kürzlich Folgendes gesagt: Mein Gottesdienst ist, wenn ich am Mittwochabend auf einer Couch sitze, einen Stream anschaue und ein Glas Wein in der Hand halte. Nichts gegen einen Stream, nichts gegen eine Couch, nichts gegen Wein. Manche sagen Amen. Aber wenn das die Definition von Gemeinde ist und Gottesdienst, hey Lieben, dann braucht die Gemeinde Jesu dringend einen Aufbruch. Und für manche besteht der Aufbruch darin, dass sie endlich ihre Couch verlassen und in echten, zu echten Begegnungen unter Glaubensgeschwistern kommen. Manche müssen wirklich ihre Ärmel hochkrempeln, aber das geschieht nicht auf der Couch, das geschieht nur in echten Beziehungen, die mich triggern, die mich herausfordern. Und wir lesen hier, dass die Apostel den Neubekehrten halfen, ihr Leben umzukrempeln. Durch die Lehre entstand ein Fundament. Unsere Identität wird durch die Wahrheit Gottes geformt und geprägt und nicht durch unsere Meinungen und unsere Erfahrungen. Und es kursieren viel zu viele Meinungen in den Gemeinden und irgendwelche Erfahrungen anstatt die Wahrheit Gottes. Man redet sich den Mund fusselig über irgendwelche Meinungen, anstatt in der Wahrheit zu verharren und gemeinsam zu suchen, demütig, und sagen: Gott, erklär uns beiden, auch wenn wir es beide anders sehen, was sagst du hier für uns beide? Jesus Christus ist unser Fels, nicht unser Konto, nicht unsere Gesundheit, nicht mein Erfolg meines Instagram-Accounts oder was weiß ich. Die Apostel nahmen den Jüngerschaftsbefehl von Jesus ernst und fingen an, sofort es umzusetzen. Und systematisch entstand eine neue Lebensweise, neue Lebensgewohnheiten. Denn der Punkt ist folgender: Man beginnt nicht mit den Taten, sondern mit den innersten Überzeugungen, die in uns drin sind. Jeder von uns hat innerste, tiefe Überzeugungen, Prägungen, Dinge, die wir übernehmen. Und diese tiefen Dinge in unserem Herzen, die kann nur Gottes Wahrheit, Gottes Wort rausholen, konfrontieren, in Liebe, in Klarheit, Heilung hineinbringen, dass neue Dinge entstehen, neues Leben entsteht. Amen. Und wenn wir das tun, wenn wir in diesen Dingen verharren, dann passiert Folgendes. Wir verändern uns, unser Umfeld verändert sich, es verändert sich die Atmosphäre, die Kirchen und die Gesellschaft. Und ich werde euch jetzt ein Beispiel zeigen. Eine andere Gemeinde in Antiochia, die das erlebte. Und das ist faszinierend, was diese Gemeinde erlebte. Wir werden jetzt sehen, was für eine Power entsteht, wenn eine Gemeinde die Fähigkeit des Verharrens in die richtigen Dinge einübt, insbesondere hier in der Lehre. Kurze Hintergründe. Die Gemeinde in Jerusalem hörte plötzlich von einem Aufbruch in Antiochia in der heutigen Türkei. Dort sind Christen hingeflohen aufgrund einer Verfolgung und sind dorthin gekommen, und die fingen sofort an zu missionieren und zu evangelisieren. Menschen bekehrten sich und die Gemeinde wuchs. Sie wuchs immer mehr, und die Gemeinde in Jerusalem schickte jetzt Barnabas nach Antiochia, damit Barnabas diese Gemeinde unterstützt in der Gemeindeentwicklung. Und als Barnabas ankam, passierte Folgendes. Barnabas war außer Rand und Band, was er dort sah. Und wir lesen in Apostelgeschichte 11, Vers 23 Folgendes. Der freute sich, also Barnabas, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, und ermahnte alle, und jetzt dazu, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Der Aufbruch ist schön und gut, ihr Lieben, sagt er zu Antiochia. Was ihr jetzt machen müsst, ihr müsst jetzt im Herrn verharren. Und jetzt passierte Folgendes. Barnabas sah das, er sagte das der Gemeinde, und er sagte sich: Boah, was hier passiert, Das ist so gewaltig, das ist so kraftvoll, das schaffe ich nicht alleine. Ich brauche jetzt Unterstützung. Ich brauche Paulus, der mir jetzt hier hilft. Und wir lesen weiter, ab Vers 25, dann reiste Barnabas nach Tarsus, und um Saulus, also Paulus, aufzusuchen. Als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Dort blieben sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde und lehrten eine große Anzahl von Menschen. In Antiochia nannte man die Gläubigen zum ersten Mal Christen. Wow. Diese Gemeinde erlebte einen dermaßen krassen Aufbruch, der in die Gesellschaft so stark einwirkte, dass die Gesellschaft umherum plötzlich sagte, diese Leute, das sind Christen, die haben mit Jesus was zu tun. Und dann passierte noch mehr. Vers 27. In jener Zeit kamen auch einige Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Was für eine Mobilisation. Was für eine Zurüstung. Und was hier passiert, ist phänomenal. Wir haben eine Gruppe von Leuten, die erleben einen Aufbruch. Dinge passieren. Geistliche Aufbrüche, Durchbrüche. Ein Leiter kommt und sagt, ihr müsst jetzt verharren in den richtigen Dingen, im Herrn. Ein weiterer Leiter kommt und sagt, ich unterstütze dich jetzt ein Jahr, Lehre, bam, Zurüstung. Propheten kommen, Ermutigung, Klarheit, Zukunft, Ausrichtung. Und dann passierte Folgendes. Antiochia legte Barnabas und Paulus die Hände auf und sandten sie in die Weltmission. Antiochia ist die Geburtsstätte der Weltmission. Paulus hat seine beiden Reisen dort begonnen. Und Antiochia wurde von Paulus seine Mission Base, seine Missionsbasis. Da komme ich her. Hier gehöre ich hin. Das ist meine geistliche Heimat. Durch den Mut von einigen Christen, die anfingen, in die Gesellschaft reinzuwirken, die unaufhörlich anfingen, an den richtigen Dingen zu verharren, entwickelte sich die Gemeinde nicht zu einer kleinen jüdischen Sekte, sondern sie trat ihren Siegeszug in der Weltmission an. Und all das ist möglich durch Verharren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin begeistert. Da lässt dich nieder, würden manche sagen. Das ist Wahnsinn. Und die Gemeinde Jesu hat nie dringender gebraucht, die Fähigkeit zu verharren. Heute lassen viele los. Am Glauben, an Gemeinde, an Gemeinschaft mit anderen Christen, an Gebet. Vor vielen Jahren war ich in einer Gemeinde, die eine unglaubliche Spaltung erlebt hatte. In Hannover war ich damals noch. Keine Gemeinde Gottes. Und meine Kleingruppe, die Leiter davon, wo es in der Gemeinde anfing, schwierig zu werden, und wo meine Frau und ich gesagt haben, wir müssen beten, sagten sie mir, mit beten. Haben wir schon. Wir sind darüber hinweg. Hat nichts gebracht. Schockierend. Jetzt sagst du vielleicht, aber Jürgen, also ganz ehrlich, an Lehre mangelt es der Gemeinde Jesu doch wahrlich nicht. Lehre haben wir doch viel und genug. Das stimmt, wir haben viel Lehre. Aber was wir nicht viel haben, ist angewandte Lehre. Lehre, die ich umsetze. Und die Anwendung findet nicht auf meiner Couch Mittwochabend bei einem Livestream statt. Du kannst vielleicht über dein Kuscheltier prophezeien oder für deinen Hund beten. Schön und gut, das kann man ja mal machen. Das kann man trainieren und üben. Es findet in wahren Beziehungen statt. Und das führt mich zu dem wichtigen Thema, zu dem weiten wichtigen Thema, in dem die Gemeinde verharrte, nämlich in der Gemeinschaft. Vers 42, sie verharrten in der Gemeinschaft. Ich habe vor jetzt ein paar Tagen herausgefunden, in der Gehirnforschung fand man dann heraus, dass für das existenzielle Lernen zwei Dinge braucht. Du brauchst kognitives Wissen und du brauchst die emotionale Erfahrung. Du kannst dir relativ schnell Wissen aneignen. Du kannst dir zum Beispiel ein super Buch über Ehe kaufen und es lesen. Ich habe so manche Bücher schon gelesen. Brauchten wir. Und dann dachte ich, jawohl. Aber was es brauchte, war die emotionale Erfahrung im Kontext meiner Beziehung. Erst diese Verbindung, die Kombination von diesen beiden Dingen führt zu lebensverändernden Prozessen. Und das ist auch der Grund, warum in manchen Gemeinden manche Konflikte kommen, weil manche Leute ein super Buch gelesen haben, auf einer Konferenz waren oder ein Seminar, zu wie erlebt eine Gemeinde einen Aufbruch. Und dann kommen sie und sagen, jawohl, so funktioniert das. Also ganz ehrlich, Theorie ist das eine, aber das emotionale Begreifen im Kontext von Beziehungen ist das andere. Aufbrüche scheitern in den meisten Fällen nicht an der Theorie. Sie scheitern in der Praxis. Geistliche Aufbrüche scheitern in den meisten Fällen nicht an den Ansätzen, sondern an dem gemeinsamen Umsetzen. Das ist der Punkt. Da hapert es oft. Und Jesus investierte 3 Jahre in 12 Jünger. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir haben echt ein verklärtes Bild von Gemeinschaft, wie die ersten Christen lebten. So nach dem Motto, Mann, die hatten sie alle so super lieb, immer nur, und nahmen sich immer nur im Arm, Bruderkuss hier und da. Aber überleg mal, 3000 Leute bekehren sich und täglich fügt Gott neue Menschen hinzu. Das heißt, du bist jeden Tag mit neuen Menschen konfrontiert. Für manche ist das beflügelnd. Für manche ist das der Horror. Und dann kommen immer wieder Themen, immer wieder neue irgendwelche Spleens. Und hast du schon gehört, die neueste CD dort und Kassette und Lehre da, Bücher und was weiß ich hier. Hast du hier, Petrus hat Folgendes gesagt und versteht ihr das nicht? Und guck mal, was du bist für Paulus und Petrus und ich meine, ganz ehrlich, wie kommt es, dass Barnabas und Paulus eine Zeit hatten, wo sie sich trennen mussten? Die ganze Sache mit der Gemeinschaft hat einen Haken. Mich. Es ist relativ leicht, meine Frau zu lieben und sie zu mögen. Aber komme ich mit ins Spiel? Kann es schwierig werden. Und heute gibt es leider eine Tendenz, dass man sich von anstrengenden Menschen fernhält. Jesus suchte sie. Und ich bin froh, dass er mich gesucht hat. Und dass er mich gefunden hat. Und er wusste, wie schwierig es wird mit mir. Er wusste, wie viele Jahre meine Frau weinen musste und verletzt war, wie ich sie behandelt habe. Er wusste, dass es Momente gibt, auch als Pastor, dass ich mit meinen Kindern nicht spielen kann, weil ich nur mich um die Sorgen drehe, wie es der Gemeinde weitergeht. Er weiß das. Ich bin froh, dass er nicht aufhört, an mir dran zu bleiben. Und ich bin davon mehr denn je überzeugt, dass ein geistlicher Aufbruch passieren wird, wenn wir uns anfangen, in Menschen zu investieren. Wenn wir das, was Jesus gelehrt hat, selber verinnerlichen, selber verstoffwechseln, selber anfangen umzusetzen. Und jetzt Folgendes. Es anderen weitergeben. Und da hört es bei manchen schon auf. Nee, bei manchen hört es schon auf, ich bin ein Jünger, ich lerne was. Aber dann gibt es die, ich sag mal, die noch einen Schritt weitergehen und sagen, nee, ich bin ein Jünger, ich lerne was und ich bringe es jetzt anderen bei. Das ist nicht Jüngerschaft. Jüngerschaft ist, ich lerne, ich habe Menschen, die in mich investieren, ich setze es um. Ich investiere mich in Menschen, sie setzen es um und ich helfe diesen Menschen, dass sie sich wieder in andere investieren. Das ist Jüngerschaft. Heute ist ja so, wenn du zu jemandem kommst und sagst, hey, ich habe jetzt die Tage einen Freund kontaktiert, weil wir wollen jetzt so ein Jüngerschaftsding mal starten. Ich habe dafür noch keinen Namen. Ich weiß noch gar nicht, ehrlich gesagt, worauf ich mich da einlasse. Aber wir wollen lostigern. Wir möchten einfach lernen von Jesus miteinander und wir möchten diesen Auftrag leben. Und ich rufe meinen Freund an und sage, du, das und das, hast du vor, ich möchte so eine Jüngerschafts-Connect-Gruppe oder so irgendwie so starten. Die erste Frage, die er mir stellte, was ist das Ziel, was machen wir eigentlich? Wozu? Ich habe das gestern Abend gesagt in der Männerrunde. Interessant ist, als Jesus den Jüngern sagte, folge mir nach, hat nicht einer gefragt, wozu. Nicht einer fragte, warum eigentlich? Wer bist du eigentlich? Die Jünger, die Juden, haben aus einem jüdischen Kontext heraus das verstanden und sie wussten, wenn ich in Jüngerschaft, wenn ich ihm jetzt nachfolge, dann belege ich keinen Kurs. Jüngerschaft in 2-3 Schritten. Ja? In 12 Wochen bist du der Superjünger. Jüngerschaft bedeutet nicht irgendwie ein bisschen mein Leben irgendwie ein bisschen verändert. Jüngerschaft, sie wussten sofort, ich lasse alles stehen und liegen, meine finanzielle Versorgung, alles, meine Sicherheit und ich fange an, das, was du lebst, zu adaptieren und das nachzumachen. Ich lebe nicht mehr mein Leben, ich lebe jetzt dein Leben nach. Nicht alles, so wie du machst, aber so wie ich soll. Und ich möchte uns ermutigen, Jesus sagt, macht Jünger. Er sagt, geht, brecht auf, zieht los, investiert euch in Menschen. Und ich möchte dich einladen, frag doch Jesus, wo gibt es eine Person oder zwei Menschen, für die du anfangen kannst, ganz konkret zu beten und dich anfangen kannst, ganz konkret dich in sie zu investieren. Ich weiß, diese Botschaft wird an vielen Leuten einfach vorbeigehen, wie an mir viele, viele Jahre. Das wird vorbeigehen. Das wird, bei manchen wird es nichts ändern. Aber die, die sich auf dieses Abenteuer einlassen, werden geistliche Aufbrüche erleben. Das garantiere ich dir. Das ist so. Und dann lesen wir von Abendmahl. Im Brechen des Brotes. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum ist das Abendmahl so wichtig? Jesus hat ja gesagt, dass wir das tun sollen. Aber warum? Warum ist das Abendmahl? Ich meine, es könnten auch andere Dinge sein. Aber warum das Abendmahl? Und interessant ist, in 1. Korinther 10, Vers 16 lesen wir, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christus? Die Christen, die erste Gemeinde hielt hartnäckig an der Gemeinschaft mit Jesus Christus fest. Das ist der Punkt. Es reicht nicht aus, mit Jesus einmal die Woche zwischen 10 und 12 Uhr Gemeinschaft zu haben, am Sonntag. Das reicht nicht. Gemeinschaft mit Jesus bedeutet auch nicht, Thomas, sorry wegen den Losungen, heute Morgen hatten wir das, nichts gegen die Losungen, ich mag auch Losungen, aber für manche ist die Losung einmal am Tag wie ein Handshake mit Jesus und es geht weiter. Gemeinschaft mit Jesus bedeutet auch nicht, abends einfach mal ein abschließendes Gebet zu sprechen und sagen, okay, danke für diesen Tag, bitte segne die Nacht, bitte segne den morgigen Tag, danke, dass du immer bei mir bist, Amen, boom. Danke, dass ich so frei sein darf heute. Aber das bin ich auch zu Hause. Die erste Gemeinde hielt hartnäckig an der Gemeinschaft mit Jesus Christus fest. Und interessant ist, was hier steht. Der Kelch, den wir segnen. Das Brot, das wir brechen. Im Wir begegnen wir Gott. Natürlich auch alleine. Aber wir sind oft alleine. Und wir unterschätzen die Power von gemeinsamen Zusammenkünften. Jetzt, in diesem Moment, ob man es manchen Gesichtern ansieht oder nicht, haben wir Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er ist hier. Und es gibt nichts Schöneres, als mit ihm Gemeinschaft zu haben. Es gibt nichts Schöneres, als staunend vor ihm zu stehen. Dem Grund für meine Existenz, die Quelle allen Segens, der Herr, der mich zum Vater führt, der mich an die Hand nimmt. Und wenn wir über das Abendmahl nachdenken, dann geht es nicht um Formen. Das Abendmahl steht für einen Lifestyle, einen Lebensstil. Und ein Lebensstil, in dem ich mein Leben um Jesus baue und nicht ein, wo ich Jesus um mein Leben baue. Ich muss euch bekennen, ich habe viel zu viele Jahre Jesus um mein Leben gebaut. Und vielleicht habt ihr das schon gehört, ich habe keine Zeit für dies und jenes und das. Okay, mit anderen Worten, du hast keine Zeit für Jesus. Und damit meine ich nicht Dienste. Wir treffen uns zum Gebet. Ja, ich habe keine Zeit. Oh, wow. Wir treffen uns für Bibellehre. Ich habe keine Zeit. Ja, für was hast du Zeit? Ja, für vieles andere. Warum? Weil dir das wichtig ist. Ich sage das ganz selbstkritisch, ihr Lieben. Ich merke diese Botschaft, die werde ich auch in meiner Gemeinde predigen. Danke für dieses Thema. Das hat mir viele Augen geöffnet die letzte Zeit. In Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das bedeutet Aufbruch. In Jesus bleiben und Jesus in uns. Versuch nichts getrennt ohne Jesus zu machen. Und dann kommt Gebet. Sie verharrten Gebet. Und es gibt keinen höheren Ort, wo wir uns befinden können, als vor dem direkten Thron Gottes. Mike Bickle, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der Begründer von IHOP in Kansas City, der 24-7-Bewegung Gebet und Lobpreis, hat Folgendes gesagt. Der Ruf zu beten ist ein Ruf, an der Liebe teilzuhaben, die schon ewig in Gottes Herzen brennt. Von Ewigkeit her liebt der Vater den Sohn von ganzem Herzen und liebt den Sohn den Vater ebenso stark. Der erste Faktor in den Beziehungen des Vaters, sowohl innerhalb der Gottheit als auch zu seinem Volk, ist Liebe von ganzem Herzen. Die Familiendynamik unter Vater, Sohn und Geist beruht auf dieser Liebe und wird von ihr bestimmt. Diese Liebe ist die dem Reich Gottes zugrunde liegende Realität. Es ist genau diese Realität, an der wir teilhaben, wenn wir im Gebet wachsen. Und darum geht es beim Beten zuallererst, und das finde ich schön, teilzuhaben an der Familiendynamik der Gottheit. Wir tun das, indem wir Gottes Liebe empfangen und auf den Herrn und auf Menschen in Gottes Liebe reagieren. Und Jesus hat in den Seligpreisungen von einer ganz wichtigen Eigenschaft, die seine Nachfolger haben sollten. Die Seligpreisungen, lest es euch mal durch, sind im Grunde eine Beschreibung von einem Lebensstil eines Nachfolgers von Jesus. Und er sagt dort in Matthäus 5, Vers 6, glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Es geht um einen Hunger und um eine Sehnsucht nach Gott. Wer hat Hunger nach Gott? Wer möchte mehr von Gott? Viele möchten mehr von Gott. Und das ist auch gut so. Und das ist richtig. Das wirkt der Heilige Geist. Und die erste Gemeinde war hungrig nach Gott. Er kam zuerst und alles andere kam danach. Bei vielen kommt alles danach und dann irgendwann Gott. Und ich glaube, das will Gott umkrempeln in dieser Zeit. Er sagt, erst komme ich, ihr Lieben. Die Furcht des Herrn muss einziehen in unser Land und unsere Gemeinden. Und wir sehen dann, und das ist jetzt mein Schluss, darüber werde ich auch nochmal 3 Minuten sprechen, dann die Auswirkungen von diesem Verharren, unglaublich, was dann passierte. Die Auswirkungen lesen wir dann ab Vers 43, die Gegenwart Gottes manifestierte sich. Es entstand Furcht bei allen Leuten, Gottesfurcht, wo jeder rumlief und sagt, boah, hast du schon mal erlebt, so dieses, boah, Gott ist hier? So in irgendeinem Gottesdienst oder auf irgendeiner Konferenz oder du liest ein Buch oder so, und boah. Und alle liefen nur so rum, boah, hast du schon gehört? Hast du gehört, was da passiert? Hey, hast du gehört, krass, oh, Gott ist hier. Ich wünsche mir für uns, Olli, für unsere Gemeinde, für jede Gemeinde, dass wenn wir die Gottesdienste verlassen, dass wir so rausgehen. Boah! Krass! Krass, was Gott tut. Halleluja! Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Die Apostel verbrachten Zeichen und Wunder, heißt es hier. Und dann ab Vers 44, eine große Herzensverbundenheit entstand unter den Gläubigen. Folgende Auswirkungen. Sie verkauften ihren Besitz. Wir fragen uns manchmal, wie ist das möglich? Naja, Jesus first. Gott zuerst. Er macht das möglich. Ich kann das nicht. Teilten alles miteinander. Halfen den Bedürftigen. Sie beteten täglich zusammen. Teilten ihr Leben miteinander. Sie freuten sich. Da steht wirklich, Christen freuen sich. Ob wir es glauben oder nicht, Christen dürfen sich freuen. Mal ein ganz kleiner Exkurs. Manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, manchmal, wenn das Wirken des Heiligen Geistes da ist, wo die Gegenwart Gottes stärker präsent wird, oder ich sage nicht präsent, wie will ich sagen, wo wir es plötzlich mehr erleben, passiert es manchmal, dass Leute anfangen, sich zu freuen oder zu lachen manchmal. Schon mal erlebt? Schon mal gehört? Also, Folgendes. Es gibt doch tatsächlich, und ich gehöre auch dazu, Christen, die stören sich dran, wenn plötzlich Menschen anfangen, sich zu freuen. Warum stören wir uns nicht, wenn Leute anfangen zu weinen? Wir sagen, wenn jemand weint, oh, der erlebt gerade Gottes Gegenwart. Ja, natürlich, bestimmt. Und dann, meiner Gemeinde stelle ich folgende Frage. Weil wir haben das ein paar Mal erlebt in den letzten Jahren. Und ich weiß, es gibt Leute, die stoßen sich daran. Und ich stelle mal eine Frage. Darf man sich im Himmel freuen? Gibt es im Himmel Freude? Merken wir, wie verdreht wir manchmal sind, wie wir manchmal Dinge wirklich nicht mehr so sehen, wie sie eigentlich, die Realität aus den Augen verlieren. Und ich spreche nicht von künstlicher Freude. Und manche Leute, die steigern sich rein und so, die denkst, oh Mann, come on. Also du solltest vielleicht manchmal ein bisschen weinen über dein Leben, als immer nur freuen. Also es gibt solche Situationen. Ihr versteht, was ich meine. Hier steht, sie freuten sich. Sie waren großzügig. Sie lobten Gott. Sie hörten nicht auf, Gott anzubeten. Und die Außenwirkungen nahmen immer mehr zu. Sie hatten einen guten Ruf und täglich bekehrten sich Menschen. Und all das nur, weil diese Gemeinde gesagt hat, wir verharren in Lehre, in Gemeinschaft mit Christen, in Gemeinschaft mit Jesus und im Gebet.